Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Ein Buch zu schreiben, davon träumen ja viele Menschen und mindestens genauso viele denken, das sei ein geradezu magischer, zumindest aber genialischer Vorgang. Nächster, sagt Peter Felixberger, der eine Methode entwickelt hat, passgenau zugeschnittene Bücher zu entwickeln. Wie sie funktioniert, darüber sprechen wir gleich. Falls Sie auch schon immer mal ein Buch oder noch besser gleich einen Bestseller schreiben wollten, vielleicht zur Rettung der Demokratie oder eine Zukunftsvision, bei der schon wöchentliche Transportschiffe in Richtung Mond und Mars abheben, dann ist mein heutiger Gast genau richtig für Sie. Peter Felixberger ist Buchentwickler, das heißt, er begleitet Autorinnen und Autoren von der Idee bis zum fertigen Buch. Und jetzt hat er seine Methode in Buchform zusammengefasst, Titel Beep Beep, Read All About It, Bücher, die aus der Zukunft kommen. Und wie das funktioniert, das wird er uns hoffentlich jetzt gleich erzählen. Hallo, herzlich willkommen, Herr Felixberger.
Ja, hallo, Frau Gerg. Schönen guten Morgen.
Beep, also B-E-E-P, da stecken die Anfangsbuchstaben von Buchentstehungs- und Entwicklungsmethode drin. Die geben Sie zum Beispiel in Workshops weiter. Das klingt eigentlich, erstmal fand ich so ein bisschen spröde für einen Vorgang, der ja geradezu magisch aufgeladen ist. Wie ist diese Methode entstanden?
Die Methode ist eigentlich entstanden vor etwa 10 Jahren, und zwar in der Zusammenarbeit mit Autoren und Autorinnen, die ja oft mit einem Berg voller Ideen und voller Titelideen kommen und Thesenbergen. Und das muss man irgendwie mal ordnen am Anfang. Und da habe ich begonnen, mit einigen einfachen Fragen eigentlich eine Art Muster zu erstellen, wo die Leute sich dann tatsächlich sich und ihre Idee besser kennenlernen, sie besser dann entwickeln und erfahren können. Und das ging dann am Anfang so 2-3 Stunden. Heute sind das 2 bis 3 Tage, in denen man sehr intensiv zusammenarbeitet und dann durch diese Fragen zusammen hindurchgeht.
Und glauben Sie denn, dass jeder mit Ihrer Methode ein Buch schreiben kann?
Grundsätzlich kann das jeder, denn ich gehe davon aus, dass in jedem eigentlich so ein ganz gewisser Wissens-, Erkenntnis-, Erfahrungsschatz steckt, den er auch sozusagen selbst entdecken kann, der ihm auch öfters verborgen bleibt. Mhm. Und gerade diese Entwicklung, dorthin zu kommen und im Grunde genommen einen Moderator mit an der Seite zu haben, um sich langsam und seine Buchidee langsam zu verfertigen und entdecken zu können, das ist eigentlich der Hintergrund von Beep. Beep ist eine Methode, die das frei reden hat. Also es ist nicht so, dass wir hier 50 oder 100 Fragen durchgehen, sondern es sind einige wenige Leitfragen und dann ergibt sich eben ein Diskurs. In diesem Diskurs versuchen wir dann Begriffe zu entwickeln. Diese Begriffe fügen wir aneinander und dann gibt es ein Bild. Und dieses Bild ist dann, was wir einen Claim nennen und von dem aus dann das Buch geschrieben wird.
Und in Ihrem Buch, da sind ja wahnsinnig witzige Beispiele. Also Sie sprudeln offenbar selbst über vor Ideen. Da sind so 14 fiktive Beispiele, wo Sie gleich so ein Komplettpaket liefern mit Cover und Titel, Konzept und alles. Vielleicht schauen wir uns mal eins an. Was ich besonders lustig fand, war jetzt ein Buch, das ein 100-Jähriger schreibt. Der heißt Felix Castulus Berger. Stellen Sie uns den doch mal bitte kurz vor.
Ja, Felix Castulus Berger bin ich, weil mein zweiter Vorname ist Castulus, mein Vater hieß so. Und ich habe mir überlegt und hatte das vor kurzem auch mit einer größeren Beep-Gruppe gemacht. Jeder versetzt sich in das Jahr, wo er 100 sein wird. Und in diesem Jahr blickt er zurück auf sein Leben, auf die Ereignisse, auf all das, was ihm passiert ist. Und was er daraus für Rückschlüsse gezogen hat. Und die Buchidee, die dahinter stand, war, was würde ein 100-Jähriger im Jahr seines 100 Jahre Altseins denn jetzt konkret schreiben, was wir als eine Zukunftsidee, was wir als eine mögliche Lösung für ein gesellschaftliches Problem, was wir für eine, bis hin zu einer Produktidee, zu einer zu einer geistigen Idee. Also was auch immer, was würde er da schreiben? Und ich habe das, wie gesagt, kürzlich mit einer Gruppe von Menschen gemacht, etwa 25 Menschen. Und daraus ist ein Buch entstanden, das es gar nicht gibt, nämlich 20XX. Und daran haben wir 5 solcher Buchideen weiterentwickelt in den Jahren bis 2060. Und ich habe das dann an meinem Beispiel gemacht. Ich bin in diesem Beispiel zusammen. Meine Frau ist 98, ich bin 100. Wir leben in Hamburg und sind dort als sogenannte Life Career Consultants tätig. Das heißt, wir haben in Altona ein kleines Büro. Und in dem Büro machen wir Jobberatung, aber auch Karriereberatung. Junge, ältere Menschen können zu uns kommen und wir vermitteln, wir vernetzen. Das ist dann sozusagen unser Job und unsere Idee, die wir da machen.
Weil die Rente ist natürlich schon längst abgeschafft. Sowas funktioniert alles nicht mehr. Das ist schon ganz schön dicht, auch finde ich, dieses Beispiel, weil und da steckt auch viel Realität mit drin. Das sind jetzt nicht irgendwelche Spinnereien, die Sie da erfinden.
Wenn Sie zurückblicken, fiktiv, und wenn ich nur auf mein Leben blicke, ich bin 1960 geboren, was habe ich alles erlebt? 68er, Ölkrise, Waldsterben, Tschernobyl, Wiedervereinigung, Internet, Umweltzerstörung, Elektroauto, erster Ukraine-Krieg, was weiß ich. Und jetzt habe ich die Dinge eben für mich aus meinem Erfahrungsschatz, und das ist eigentlich Autorensein für mich, versucht weiterzuentwickeln. Das heißt, ich habe angenommen, dass die Rente an einem schwülen Augustabend in 2037 von der Bundeskanzlerin Maria Meierling, die dort dann Bundeskanzlerin sein wird, dass die das in einer großen Rede an die Nation beenden wird, einen Rentenkollaps, und dass es dann eben zu bestimmten Entwicklungen und Verwerfungen kommt, dass sich die Arbeitswelt dann geändert hat nach diesem Ereignis und so weiter. Das speist sich natürlich alles auch aus aktuellen Beobachtungen, die wir haben. Sie wissen, wir haben gerade Debatten über die Verlängerung des Arbeitslebens. Wir haben Debatten über Leistungskultur, über Arbeitskultur. Das spielt natürlich alles rein. Und all diese Facetten zu entdecken, wie ein Mensch drauf schaut, das habe ich versucht in dem Buch mit mir als Autor zu machen. Und da sind 14 Bücher. Und am Ende habe ich ja das eigene Buch dann nochmal als Beep entwickelt. Und habe ich dann versucht, das so auszuarbeiten.
Ich fand auch wirklich beeindruckend, dieser Felix Castulus Berger, also Sie damit, ist wahnsinnig optimistisch. Also das ist jetzt nicht irgendwie so eine düstere, jammerige Nachricht aus der Zukunft. Und ich habe mich dann gefragt, bei dem ganzen Buch, weil alle im Buchgeschäft jammern gerade oder auch zu Recht, ja, der Buchmarkt läuft schlecht, die Produktionskosten sind hoch, gleichzeitig wird weniger gekauft. Was lässt Sie so optimistisch sein?
Der Mensch an sich, in jedem stecken Möglichkeiten, Chancen, Optionen, die er verwirklichen kann. Und es geht, natürlich sind wir alle heute in einem medialen Zeitalter, wo wir nach dem Aufstehen schon bombardiert werden mit Kriegsnachrichten, Krisenereignissen und so weiter. Wir finden gar nicht mehr zum Teil die Zeit, eben diesen Blick in uns zu werfen, was da an Kreativität und vermutlich auch an Leichtigkeit da ist, zu denken und Dinge zu entwickeln. Ein Kollege von mir hat über das Buch geschrieben, es fördert das Möglichkeitsdenken. Ich finde den Begriff eigentlich ganz interessant. Möglichkeiten entdecken und Möglichkeiten denken zu können. Das heißt nicht, dass die immer in einer Krise, in einem Untergang enden müssen. Nein, im Gegenteil. Wir alle sind als Menschen eben auch aufgerufen, diese positiven Dinge, die in uns stecken, eben auch ans Tageslicht zu bringen, in Form von Büchern, in Form von Texten, aber auch in Form von Musik, Kunst, Kultur. Das ist eigentlich so der Beitrag in diesem Buch.
Und das ist ja eigentlich eh was so in der Zeit liegt. Also es gibt einen irren Trend mit Journaling, also dieses morgens gleich mal irgendwie ein paar Seiten schreiben oder auch Schreibkurse und Workshops boomen. Aber bei Ihnen geht es schon nochmal um was anderes. Erstens sind Sachbücher ja schon nochmal was anderes und ich dachte, die Methode unterscheidet sich schon von diesem rein intuitiven Schreiben, oder?
Ja, die Methode ist natürlich zielgeführt. Sie entdeckt natürlich dann oder entwickelt bestimmte Begriffe. Also zum Beispiel in dem Buch über 2060 bin ich in meinem Selbstverständnis, also wir entwickeln immer so ein Selbstverständnis und entwickeln dazu Begriffe. Da bin ich ein Lebensoffenbarer, ein Fährtensucher, ein Optionenliebhaber, ein Theorieknacker, ein Lachmund und ein Schmerzverdränger. Und wenn Sie diese Begriffe dann auf einen Zettel schreiben und versuchen, dann Verben dazu zu bilden, was macht denn heute ein Theorieknacker? Was ist denn eigentlich zeitgemäß, wenn man eine Theorie versucht zu verstehen lernen? Und das sind Dinge, die ich dann kopple mit weiteren Fragen und so entstehen dann ein Bild. Bei dem 2060 ist es dann Optimismus stärken, eigentlich die Zukunft auch freundlich zu umarmen, in dem Sinne auch positiv, konstruktiv, optimistisch auf die Dinge und auf sich selbst zu schauen. Und deswegen ist 2060 eine Zeitreise zurück nach vorne und will eben auch eigene Blockaden lösen. Und am Ende muss man vielleicht gar nicht mehr zum Therapeuten.
Ja, das dachte ich auch. Ich habe es auch so ein bisschen ausprobiert. Man muss schon ganz schön genau in sich reinhorchen und ehrlich sein. Ist das auch was wiederum, was jetzt man mit Hilfe von einer KI zum Beispiel nicht hinkriegen könnte? Zeigt sich bei Ihnen dann doch auch mehr die gute Seite der menschlichen Kreativität?
Also es ist bei uns in der Buchverlagswelt ja das große Thema, inwieweit die KI die Bücher schreiben wird. Und wir sind uns ja alle klar, wir kriegen hier in unserem Verlag jede Woche 10, 20 unverlangt eingesandte Manuskripte zunehmend von ChatGPT geschrieben. Wir können das heute noch erkennen, weil wir die Diktion, wie das geschrieben ist, noch erkennen können. Aber wir merken natürlich schon in den letzten ein, zwei Jahren, dass die KI komplett inklusive Cover, Gliederung und Textur alles vorbereitet. Und das wird auch, sag ich mal, stärker werden in all den Bereichen, wo es um Information und Wissen geht. Der Punkt aber über eine kritische bis hin Protestkultur, also die Dinge dann eben auch anders zu sehen, das wird eben eine Domäne des Buches bleiben, sodass ich davon ausgehe, dass wir eben diese Art von Bücher und Sachbücher, die sich sehr kritisch mit der Realität und mit diesen Entwicklungen auseinandersetzen, dass die auch bleiben werden. Und ich habe ja hier vorne ein Beispiel in dem Buch über eine Frau, die im Jahre 2070 ein Buch schreibt mit Schluss mit Weltraumexpeditionen und Erdflucht. Wo es ja davon, wo der Alltag schon bestimmt sein wird, dass Raumschiffe auf andere Planeten fliegen und diese Frau und eine Gruppe von Aktivisten weltweit vernetzt dann eben versucht, das Leben auf der Erde zu verbessern, zu gestalten und das eben auch mit positiven, konstruktiven Ansätzen und sich nicht unterkriegen lässt. Und deswegen bin ich schon sehr, sehr überzeugt, dass es dieses Buch, von dem man ja seit Jahrzehnten sagt, dass es untergehen wird, eben in dieser Form stark geben wird, eben in einer solchen Diskurskultur, wo eben auch Protest, der Gegensatz, die Komplexität, die Ambiguität des Lebens eben zu Wort kommt und nicht so stromlinienförmig von der KI dann bestimmt wird, weil das können wir jetzt beobachten. Es ist völlig klar, dass es informationsreiche Themen wie Reiseführer, wie Ernährungsratgeber, wie Gesundheitsratgeber, dass das natürlich komplett letztlich ins Digitale, in die KI abwandert und ist auch gut so, weil dort die Informationen auch schnell verfügbar sein können und auch individualisiert verfügbar sein können. Während der andere Bereich darüber zu sprechen, sich selbst sozusagen sein Leben zusammenzubauen, das muss und eine Domäne des Humanen, des Menschlichen, des Menschen bleiben.
Das war doch ein schönes, optimistisches Schlusswort, Peter Felixberger. Vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Dankeschön.
Sehr gerne, Frau Gerg. Danke Ihnen.
Und das Buch Beep Beep, Read All About It, Bücher, die aus der Zukunft kommen, ist beim Murmann Verlag erschienen für 24 Euro. Viel zu schade, um es auf den Kompost zu werfen, aber das, auch das steht drin, das würde sogar gehen. Die Natur, ihre Schönheit und Fragilität ist schon seit Jahrhunderten ein Thema in der Literatur, wenn man etwa an Goethe oder an die Romantiker denkt. Seit einigen Jahren treibt das literarische Nachdenken über die Natur aber ganz neue, eigenwillige Blüten, sicher auch, weil die Natur so stark bedroht ist. Stichwort Klimawandel. In Hamburg fand jetzt über 5 Tage hinweg das erste Nature Writing Festival statt und für uns war Magdalena Neubich dabei.
Die Österreicher Die deutsche Schriftstellerin Marie Gammelschek wollte in ihrem Roman Aufruhr der Meerestiere eigentlich gar nicht über die Natur schreiben.
Ich habe versucht, ein Buch ausschließlich über einen Vater und eine Tochter zu schreiben und bin so ein bisschen gescheitert. Aber weil ich auch für mich gemerkt habe, dass wenn ich heutzutage über so die Beziehung zwischen zwei Menschen nachdenke, muss ich irgendwie das Verhältnis zwischen Mensch und Natur auch nachdenken. Mhm. Und genau wie dieses Verhältnis eben sich auf zwischenmenschliche Beziehungen auswirkt.
Und so ist die dritte Hauptfigur ihres Romans neben Tochter und Vater eine invasive Quallenart namens Meerwalnuss geworden. Nature Writing wider Willen gewissermaßen. Ganz ähnlich war es bei der Schweizer Autorin Gianna Molinari. Schon gleich auf der ersten Seite ihres Romans Hinter der Hecke die Welt reist sie literarisch an den Nordpol.
Sich die Arktis vorgestellt hat sie schon oft. Dora war schon viele Male in Gedanken dort, hat auf Eis geschaut und auf eiskaltes Wasser, ist durch eine Landschaft gekommen, weder zu Fuß noch auf einem Schiff, sondern stets aus einer Vogelperspektive, dicht an der Land- und Meeresoberfläche. Sie war in ihrer Vorstellung eine Polarmöwe oder ein Kohlgrabe, ist also als Vogel über diese Landschaft gekommen.
Organisiert wurde das Festival vom Hamburger Verleger Klaas Jarchow, der in seinem KJM-Buchverlag unter anderem die European Essays on Nature and Landscape veröffentlicht. Das Genre Nature Writing sei in den vergangenen Jahren aus dem angloamerikanischen Raum wieder verstärkt nach Europa zurückgekommen, sagte er während des Festivals.
Deswegen hat es ja auch im Moment diesen Begriff Nature Writing. Aber es ist natürlich eine ganz lange deutsche und europäische Tradition. Also wir haben halt Humboldt und wir haben Goethe und so weiter.
Vor allem im 19. Jahrhundert beschäftigten sich viele Künstler als Reaktion auf die Industrialisierung in der Epoche der Romantik mit dem Inneren des Menschen, seinen Gefühlen und seiner Beziehung zur Natur. Aber auch heute setzen sich wieder viele Literaturschaffende in ihren Werken mit der Natur auseinander, hat Verleger Klaas Jarchow beobachtet.
Das Verhältnis zwischen Mensch und Natur oder Natur und Mensch, was ja hier thematisiert wird in seinen verschiedensten Formaten, ist nun mal eins für uns ein zentrales, um unser Überleben zu sichern.
Die Festivalorganisatoren hatten sich deshalb entschieden, das Themenfeld Nature Writing breit aufzuspannen. Entsprechend gab es in den vergangenen Tagen nicht nur klassische Lesungen, sondern auch viele Debatten etwa zum Zusammenspiel zwischen Ökonomie und Ökologie oder den Rechten der Natur. Es sei Ziel gewesen, nicht nur literarische Zugänge zur Natur zu vermitteln, sondern auch ganz konkretes Naturwissen. Dass das beim Publikum einen Nerv traf, zeigten viele gut besuchte Festivalveranstaltungen. Und hatte möglicherweise auch damit zu tun, dass sich die Natur in Zeiten des menschengemachten Klimawandels für viele zunehmend bedrohlicher anfühlt. Für die Schriftstellerin Marie Gammelschek zumindest hat der Begriff Nature Writing nicht mehr nur mit romantischen Naturbeschreibungen zu tun.
Ich glaube auch, dass der Begriff sich auch so ein bisschen erweitert hat. Also es wäre auch ganz bizarr, heutzutage auf die Natur, was auch immer wir darunter verstehen, zu schauen und die nur zu romantisieren, wo wir doch eigentlich mittlerweile auch die großen Katastrophen und Krisen so nah an uns herantreten.
Für ihre Romane waren die beiden Autorinnen jeweils tief in die wissenschaftliche Recherche eingestiegen, erzählten sie während des Literaturfestivals. Marie Gammelschek hatte unter anderem mit einer auf Meerwalnussquallen spezialisierten Meeresbiologin gesprochen. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu den Quallen hätten ihren Roman inhaltlich geprägt und ihren Schreibstil stark beeinflusst. Die Quallen im Roman seien deshalb nicht als bloße Metapher zu verstehen. Gianna Molinari wiederum konnte im Rahmen eines Kunststipendiums eine Polareisforscherin mit nach Grönland begleiten. Diese Erfahrung habe das Buch stark geprägt.
Gerade auch in diesem arktischen Raum, es ist eben überhaupt nicht romantisch. Oder auch so die Frage, was haben wir denn überhaupt auch für Bilder von Natur oder eben vielleicht auch von Nature Writing? Das Schöne, das Inspirierende. Aber es ist natürlich auch einfach karg und kalt und hart. Und überhaupt natürlich die Frage, was ist Landschaft? Gibt es überhaupt das Wilde noch? Zum Beispiel in der Schweiz zumindest. Ich glaube, das gibt es halt einfach nicht mehr. Das ist alles Kulturlandschaft. Ich glaube, all diese Fragen kann man sehr eng koppeln.
Sich der Natur gleichzeitig wissenschaftlich, politisch und philosophisch zu nähern, habe beiden sprachlich mehr Möglichkeiten gegeben. Von Zeit zu Zeit hätten sie sich von all dem aber auch freimachen müssen und stattdessen ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Kurz haben sich die beiden Geschichtenerzählerinnen beim Nature Writing Festival noch gefragt, ob das Label Nature Writing möglicherweise auch einfach nur zur besseren Vermarktung von Büchern existiert. Sie sind dann aber doch zum Schluss gekommen, dass ihre Romane nur so von Natur durchdrungen sind.
Magdalena Neubich war beim ersten Nature Writing Festival in Hamburg dabei.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Eine der wichtigsten literarischen Stimmen Serbiens, das war David Albahari. Vor 2 Jahren ist er nach langer Krankheit gestorben und nun ist posthum sein letzter Roman ins Deutsche übersetzt worden, Wenn der König stirbt. Wie die meisten großen serbischen Autoren hat auch Albahari immer wieder über die Geschichte seines Landes und den Krieg geschrieben, aber auch über seine Familie, zum Beispiel in Mutterland und Götz und Meier. Worum es diesmal geht, das weiß mein Kollege Carsten Hook. Albahari, der war ja mal fortgegangen aus Serbien und hat in Kanada, in Calgary gelebt. Dann ist er aber nach dem Ende des Bürgerkriegs wieder zurückgegangen in die Heimat, also nach Ex-Jugoslawien. Ist das auch wieder ein Thema und auch seine Familie?
Also seine Familie weniger in diesem Buch. Ja, Ex-Jugoslawien spielt eine Rolle, aber es ist sozusagen, es wird zitiert, es wird angespielt. Es ist die Rede von dem Attentat in Sarajevo, das den Ersten Weltkrieg sozusagen befördert hat, den Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Tito tritt auf und wird zitiert, ein jugoslawischer Sänger der 60er Jahre, Dragan, der Drache, ein Krimineller tritt auf. Das sind aber alles Spielbälle, die er balanciert, mit denen er um sich wirft. Aber es ist keine wirkliche Geschichte Jugoslawiens, die er ausbreitet. Und es gibt auch keinen historischen Ort in diesem Roman. Es gibt keine historische Zeit. Es ist ein Buch, was beginnt in Zürich und dann springt er sozusagen über seine Figuren in verschiedene Zeiten und in verschiedene Länder. Wir befinden uns dann plötzlich in Afrika, dann sind wir wieder in Europa, dann sind wir in Zürich wieder. Also es geht sehr bunt zu in diesem Buch.
Und was ist mit dem König, der da dem Buch den Titel gibt und der da stirbt? Kommt der überhaupt vor?
Oder? Ja, damit geht es los. Der König stirbt und er stirbt in Zürich. Und dann stellt sich heraus, das Königreich dieses kleinen Königs ist ein sehr kleines Königreich, nämlich das Erdgeschoss eines kleinen Zürcher Hotels, in dem er logierte und dann noch so eine Kammer im Keller, wo er so ein paar Akten noch hinlegen durfte. Und wir erfahren aber weiter nicht, wer dieser König war, was, wo er herkommt, was, ob er mal König eines großen Königreichs war, ob er ein König im Exil ist, das ist alles nicht deutlich und es wird auch nicht ganz klar, ob nicht dieser König vielleicht der Erzähler selber ist und es ist auch nicht ganz klar, ob der Erzähler nicht David Albahari ist.
Also ganz viel ist unklar, höre ich daraus, ganz viel wird so angerissen, ganz viele Themen, das ist jetzt offenbar nicht so ein süffig durcherzählter Roman, sondern eher was Experimentelles.
Ja, wobei wir natürlich diese Formen kennen. Es ist ein postmoderner Roman, der also sehr Bezüge zu anderen literarischen Werken aufbaut. Nabokov tritt auf, Borges tritt auf. Es gibt keine klar umrissene Erzählerfigur. Ich habe es ja gerade versucht anzudeuten. Also man weiß nicht genau, wer erzählt. Die Perspektiven wechseln auch immer. Mal wird aus der ersten Person erzählt, dann wieder aus der dritten. Da ist der Erzähler, bevor er wieder eine Figur quasi wird in diesem Roman. Es ist wie David Albahari, das finde ich ganz schön, er hat mal gesagt, der Talmud, das sei für ihn Vorbild für das Schreiben, weil das sei ein Buch über ein Buch über ein Buch. Und auch wenn die Erscheinung des Textes unterschiedlich ist, folgt die Diskussion, die eine Diskussion auslöst, der Kommentar, der kommentiert wird, demselben Prinzip, ein endloses Buch, eine Spirale ohne Abschluss und man kann ihm folgen, hinauf wie hinunter, es geht ewig weiter. Das ist, glaube ich, die Idee dieses Buches. Eine große, ausgebreitete Unterhaltung, der Originaltitel heißt auch Unterhaltung, Gespräch und es möge nie enden. Und ich habe überlegt, vielleicht hängt das einfach auch mit der von Ihnen angedeuteten biografischen Situation David Albaharis zusammen, der ja schwer krank war, das ist sein letztes Buch und der vielleicht auch gegen die Vergänglichkeit in diesem Buch angeschrieben hat und in der Hoffnung, es möge nie enden.
Und ist das jetzt auch so eine Art literarisches Vermächtnis von ihm, dieses letzte Buch, das ist ja im Original vor 2 Jahren erschienen, oder sollte man dann doch, wenn man den Autor jetzt noch nicht kennt, lieber was anderes lesen?
Also ich würde ehrlich gesagt empfehlen, mit anderen Büchern zu beginnen, und das sind die stärkeren Bücher. Al-Bahari hat sehr, sehr viele schöne Bücher geschrieben, unter anderem eben Mutterland, Götz und Meier, mit den beiden ist er hier sehr bekannt geworden, aber auch das vorletzte aus dem Jahr 2020, Heute ist Mittwoch, ist die Geschichte eines Sohnes mit einem dementen Vater, die beide über die Geschichte Ex-Jugoslawiens sprechen. Der Vater war dort in einer verantwortlichen Position, hat tatsächlich Leute gequält auch, und der Sohn versucht jetzt damit klarzukommen, mit diesem Erbe, und den Vater zu konfrontieren, der nicht mehr dazu in der Lage ist, das zu verstehen, was der Sohn eigentlich will. Das sind tolle Titel. Hier in diesem Fall ist es wirklich, geht es von Hölzchen zu Stöckchen und über Hanf und die Heiligkeit Bob Marleys und über Feendarstellungen in Bildbänden. Und das richtig, richtig gepackt hat mich das nicht. Also es ist ein bisschen, es zerfasert einfach.
Carsten Hock war das über den neuen Roman von David Al-Bahari, Wenn der König stirbt. Aus dem Serbischen übersetzt haben das Buch Mirjana und Klaus Wittmann unter Mitarbeit von Florian Grunday. Erschienen ist es beim Schöffling Verlag. Es hat 156 Seiten und kostet 25 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste Andrea, je suis écrivain, je viens de publier mon 4e roman, Was ich von ihr weiß, en allemand.
Ich bin Jean-Baptiste Andrea, ich bin Schriftsteller. Gerade ist mein 4. Roman auf Deutsch erschienen, Was ich von ihr weiß. Ich will von einem Buch meines Lebens erzählen, auch wenn es natürlich viele mehr gibt als dieses eine. Der Name der Rose von Umberto Eco habe ich als Jugendlicher gelesen, dann als Erwachsener immer wieder. Es ist ein Buch, das unglaublich vielschichtig ist. Und genau das macht ein großes Buch aus, dass man auch beim Wiederlesen Neues entdeckt, ohne Ende. Der Name der Rose hat für alle was zu bieten. Es ist ein Thriller, ein Buch voller Weisheit, auch voller Humor. Ein wirklich einzigartiger historischer Roman. Das liegt an seinem Autor, Umberto Eco, ein großer Gelehrter. Für mich ist der Name der Rose übrigens die einzige Literaturverfilmung, die ich so sehr liebe wie das Buch. Der Film von Jean-Jacques Annaud mit Sean Connery ist ein Wunder. Normalerweise gehe ich ins Kino und finde den Film immer schlechter als das Buch. Aber bei diesem ist es wirklich gelungen, die Komplexität des Romans genau richtig zu reduzieren. Und wenn ich von Komplexität spreche, dann soll das Ihnen vor dem Buch keine Angst machen. Ich sollte lieber Reichtum sagen. Es ist ein Buch, das Sie mit auf eine Reise nimmt. Eine Reise ins Mittelalter, die uns aber auch etwas über unsere Gegenwart erzählt, über die Leidenschaften von uns Menschen. Ich glaube, das macht große Literatur aus, dass sie uns zeigt, was es bedeutet, auf dieser Welt ein Mann, eine Frau, ein Mensch zu sein.
Comme tout grand livre parle de ce que c'est que d'être un homme ou une femme dans ce monde.
Der französische Goncourt-Preisträger Jean-Baptiste Andrea war das über ein Buch seines Lebens, und zwar Umberto Ecos ersten Roman Der Name der Rose, 1980 erschienen und gleich zum Welterfolg geworden und 6 Jahre später mit Sean Connery verfilmt. Als Taschenbuch bei DTV erschienen in der deutschen Übersetzung von Burkhard Kröber. Und das Gespräch mit Jean-Baptiste Andrea, das finden Sie auch in unserer Deutschlandfunk-Audiothek.
Straßenkritik.
Hallo, ich bin die Lena Reiter. Ich studiere in Augsburg Grundschullehramt. Und das letzte Buch, das ich gelesen habe, ist Das Herzenhören von Jan-Philipp Senker. Da geht es darum, dass eine junge Frau nach ihrem Vater sucht, dessen Spuren sich in Myanmar verloren haben. Und sie dann im Endeffekt seine Geschichte so ein bisschen nachverfolgt und sich rausstellt, dass ihr Papa eigentlich ein blinder Mann war, der es geschafft hat, durch seine Blindheit eine Freundin zu finden, obwohl er sie nicht sehen konnte und sich dann in sie verliebt hat und im Endeffekt ihr Herz hören konnte. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil ich mich da irgendwie voll hineinversetzen konnte, auch in diese ganze Kultur und wie es da aussah. Und es war einfach total schön, und auch so die Liebesgeschichte war sehr schön.
In Augsburg liest Lena Reiter Das Herzen hören. Das ist Band 1 der Burma-Serie von Jan-Philipp Sendker. Erschienen beim Heine Verlag als Taschenbuch für 12 Euro. Die Sängerin Charlotte Brandy hat den Roman Fischtage geschrieben, in dem wohl sogar ein sprechender Fisch vorkommt. Wie er im dazugehörigen Hörbuch klingt, das hat sich Georg Gruber angehört.
Die anderen aus meiner Klasse sind in die Pubertät gekommen. Bei mir hat jemand stattdessen bloß eine Schraube gelockert. Ich meine zu beobachten, dass andere Leute in Sachen Wut, Zorn, Aggression ein paar Graustufen haben, ich nicht.
Ella heißt die Ich-Erzählerin in Charlotte Brandys Roman. Die 16-Jährige ist eine Außenseiterin, die sich immer mehr von ihrer Umwelt absondert. Ihre grenzenlosen Wutanfälle lässt sie an ihren Mitmenschen aus, an Familie und Freundinnen, die sie anschreit, oft aus dem Nichts heraus.
Auf diese Weise habe ich alle meine Freundinnen verloren. Aber es hilft nichts. Die Wut will schließlich irgendwo hin. Bitte nicht falsch verstehen. Ich finde Leute anschreiend nicht geil oder so. Ich hasse mich richtig dafür. Also nicht in dem Moment, wo ich schreie, weil da bin ich ja beschäftigt. Entweder man zweifelt an sich oder man zerlegt eine andere Person. Beides auf einmal geht halt nicht.
Wie so oft bei jugendlichen Außenseiterfiguren versteht sie sich auch nicht mit ihren Eltern. Die Mutter Galeristin, der Vater Schauspieler, die vor allem mit sich selbst beschäftigt sind. Bewegung kommt in die Erzählung, als ihr jüngerer Bruder Luis verschwindet. Sein Handy liegt noch im Zimmer, keiner weiß, wo er ist. Ella macht sich auf die Suche, verlässt im Streit ihr Elternhaus, zieht in die Gartenlaube eines Rentners, einer der wenigen Menschen, dem sie vertraut, und durchstreift von dort aus die Stadt. In der Laube findet sie dann auch einen Plastikfisch, der batteriebetrieben singen und sprechen kann, deshalb der Romantitel Fischtage. Der Fisch wird ihr Begleiter und mischt sich immer wieder mit Warnungen und Ratschlägen ein.
Jetzt wird der Fisch wütend. Sein blasses Gesicht verdüstert sich und er schimpft. Hättest du mal auf mich gehört, nur ein einziges Mal, dann wäre blitzschnell, packe ich zu und schiebe den Regler an der Unterseite seines Bauches zur Seite und das Fischmaul bleibt schief in der Bewegung stehen.
Fischtage entwickelt sich zu einer Abenteuerreise durch Dortmund, Charlotte Brandys Heimatstadt. Ella muss sich öffnen und lernen, Hilfe anzunehmen von Oksana, einer Waldorf-Werklehrerin und Kampfsportlerin, die ihr tatkräftig zur Seite steht. Eine Spur auf der Suche nach Luis führt schließlich ins Drogenmilieu, zu einem verlassenen Haus.
Oksana ist jetzt da drinnen mit was weiß ich wie vielen Drogenbossen und mindestens einer Pistole und ich sitze immer noch hier und tue nichts und da fange ich an so stark zu zittern, dass die Tonne vor mir auf dem Steinboden klappert. Als ich das merke, bekomme ich einen neuen Schreck und mit einem letzten scharfen Luftholen versteinere ich am ganzen Leib.
Die Schauspielerin Maya Alban-Zapata trifft den Ton der jungen Heldin sehr genau. Die Lesung klingt authentisch, voller Wut, Zweifel und Unsicherheit. Charlotte Brandy hat in einem Interview erzählt, dass sie Fischtage aus einer 40-seitigen Skizze entwickelt hat, auf Anregung eines Literaturagenten. Für sie ein unfassbares Geschenk in der Umbruchsphase, in der sich die Musikbranche gerade befindet, wo Streamingdienste die Einnahmen aus Platten- und CD-Verkäufen marginalisieren. Ihr Debüt, eine Coming-of-Age-Geschichte mit vielen Wendungen, funktioniert als Hörbuch vor allem dank der eindringlichen Stimme von Maya Alban-Zapata. Wobei die 7-stündige Lesung ein paar Straffungen gut vertragen hätte, so manche Umwege und Detailschilderungen bringen die Geschichte nicht weiter, sondern bremsen den Erzählfluss, was an einer Stelle sogar der Fisch anmerkt.
Er schaut zur Wohnzimmertür. Warum hat man uns rausgeschickt, gerade als die Spur sich angeblich verdichtet hat? Weil Oksana denkt, ich habe noch nie eine Erwachsene Drogen nehmen sehen. Ungläubig legt der Fisch den Kopf schief. Ich muss es jetzt einfach mal sagen. Du kommst vom Weg ab.
Warum Luis verschwunden ist, ist dann am Ende eine Überraschung. Und Ellas Weg geht weiter, hinaus in die Welt.
Georg Gruber über das Hörbuch Fischtage von Charlotte Brandy, gelesen von Maya Alban-Zapata, erschienen bei Hörbuch Hamburg.